Kunstspektakel und Revolution, das ist der interessante Titel einer Veranstaltung, die Kiosk hier im Kreta-Gelände gab, und zwar Veranstalter war die anarchistische Gruppe und es waren unterschiedliche Menschen da und vor allen Dingen hatten wir auch einen Referenten, nämlich Lukas aus Weimar. Hallo.
Hallo.
Hallo Lukas, du kommst vom Bildungskollektiv aus Erfurt.
Genau.
Bildungskollektiv, das hört sich so ein bisschen bildungsbürgerlich an. Oder habt ihr so einen emanzipatorischen Auftrag, dass ihr die Menschen an Bildung ranführen wollt, die ja da vielleicht ein bisschen weiter weg sind? Aber sag am besten was zu euch.
Genau. Also erstmal, das Bildungskollektiv ist ein Verein von vielleicht 8 bis 10 Leuten, ansässig in Erfurt, wie du schon gesagt hast. Und aber auch, ja, sozusagen, es kommen auch ein paar Leute aus anderen Städten, zum Beispiel wie ich aus Weimar oder auch aus Jena. Und ja, sozusagen, wir haben natürlich einen Anspruch, gesellschaftskritische Bildungsarbeit zu machen. Und vor allen Dingen ist auch der Anspruch da, dass es eine Selbstbildungsarbeit ist. Also nicht, dass man halt irgendwie von außen irgendwie sozusagen Leute mit einem pädagogischen Programm irgendwas beibringt, sondern der Anspruch ist halt, sich selbst sozusagen Wissen anzueignen über die Welt mit dem Ziel, dadurch vielleicht handlungsfähig zu werden und veränderungsfähig.
Jetzt habe ich hier einen Reader von euch, Kunstspektakel Revolution. Mich das so ein bisschen an interventionistische Aktionen, an Sachen irgendwie so von früher, 60er, 68er Bewegung erinnert. Habt ihr da so einen Bezug zu diesen französischen Ansätzen oder wie kamt ihr auf Kunstspektakel Revolution?
Also vor allen Dingen das Stichwort des Spektakels kommt natürlich von der Situationistischen Internationale, die von den 60ern bis in die 70er Jahre in Frankreich gewirkt hat und aber auch sozusagen in anderen Ländern Sektionen hatte. Und da war halt das große Stichwort der Gesellschaft des Spektakels. Und das ist sozusagen eine Gesellschaft, die sozusagen Bilder erzeugt über sich selbst und in einem permanenten Monolog über sich selbst eigentlich befangen ist. Und das sozusagen als, oder analog könnte man sozusagen zum Spektakel auch Kulturindustrie sagen, also sozusagen Kulturindustrie und Spektakel. Ja, das sind sozusagen so Begriffe, die da auch in dieser Broschüre auftauchen. Aber ja, vielleicht ist es auch noch wichtig sozusagen, also was dazu zu sagen, was das für ein Ding ist eigentlich, Kunstspektakel und Revolution, weil das die Broschüre, die du jetzt in der Hand hast, basiert ja auf einer Veranstaltungsreihe, die in Weimar stattfindet seit 2009. Und da, also das ist sozusagen angelegt als vielleicht als so eine Art Forschungsprojekt, historisches Forschungsprojekt, wo es geht um den Zusammenhang von Ästhetik und Gesellschaftskritik und wo wir halt irgendwie in die Geschichte gucken wollen, was sich da für Widersprüche aufgetan haben innerhalb der bürgerlichen Kunst und wo es auch sozusagen Strömungen gab, die über die bürgerliche Gesellschaft und über die bürgerliche Kunst hinausgewiesen haben.
Also ich habe nämlich ein bisschen rumgeblättert und soweit ich es gesehen habe, bezieht sich ja auf den Zeitraum des 19. Jahrhunderts. 19. Jahrhundert definiert als eine Zeitspanne zwischen französischer Revolution und der Pariser Kommune 1871. Und eben da die Wechselwirkung von Politik und Kunst, das ist ja etwas, was uns heute noch genauso beschäftigt und interessiert. Aber ihr habt da in dem Heft zusammengefasst, dass wohl in dem Zeitraum diese Wechselwirkung von Kunst und gesellschaftlichem Verständnis und Politik wohl besonders intensiv war, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, ich denke, dass man das schon so sehen kann. Und der Titel der letzten Broschüre, die ja jetzt im Oktober 2014 erschienen ist, lautet ja Die Verwirklichung der Poesie. Und dieser Titel der Verwirklichung der Poesie ist in einem doppelten Sinne zu verstehen, nämlich in dem einen Sinne, dass im 19. Jahrhundert die Wirklichkeit und die damit verbundenen Erschütterungen immer mehr in die Poesie eindringen. Also wo man vielleicht sagen konnte, vorher war die Kunst gerade für das Bürgertum so ein idealer Raum, wo sozusagen Konflikte, die mit der bürgerlichen Subjektivität zusammenhingen, ja, sozusagen in diesem idealen, geschützten Raum halt irgendwie bearbeitet werden konnten. Und das ist was, was im 19. Jahrhundert nicht mehr möglich scheint. Also die Konflikte verschärfen sich und dringen halt immer mehr in die Kunst ein. Und man kann das zum Beispiel daran sehen, dass das Fragment immer mehr zu einer Form in der Dichtung wird. Und dass sozusagen viele Dichter, die sozusagen aus dem Bürgertum kamen und auch vom Pathos zum Beispiel der Französischen Revolution gezehrt haben, dann sozusagen keinen Platz mehr im Bürgertum gefunden haben und dann einen Abstieg aus dem Bürgertum vollzogen haben und das natürlich sich auch niedergeschlagen hat in der Poesie. Auf der anderen Seite heißt Verwirklichung der Poesie auch, dass sich in der Poesie dann sozusagen Programme formuliert haben, die selber nach einer Verwirklichung gedrängt haben. Also zum Beispiel hat der französische Dichter Lord Réaumont gesagt, die künftige Dichtkunst muss von allen gemacht werden, also nicht mehr nur von wenigen Spezialisten, sondern sie muss von allen gemacht werden. Und damit ist natürlich ein Programm gemeint, dass sozusagen die Kommunikationsform und dieses tiefe Graben, das in der Dichtung stattfindet, dass das zu einer allgemeinen menschlichen Verständigungsform werden soll. Und in diesen beiden Sinnen, also sozusagen Eindringen der Wirklichkeit in die Poesie und auf der anderen Seite, dass die Poesie sich verwirklichen möchte, das ist natürlich eine unglaublich intensive Wechselwirkung, die im 19. Jahrhundert natürlich auch sich gespeist hat aus der Revolutionserwartung. Also man hat nach der französischen Revolution lange Zeit darauf gewartet, dass dann sozusagen noch eine Revolution kommt, die aber sozusagen nochmal viel umfassender ist als die bürgerliche Revolution und die sozusagen die letzte Revolution der Geschichte ist, was natürlich auch mit der Arbeiterbewegung und so weiter verbunden war. Und man muss natürlich konstatieren, dass diese Revolution ausgeblieben ist im 19. Jahrhundert. Und dahingehend ist das, was man in der dieser Broschüre lesen kann, natürlich auch, sind das Dokumente des Scheiterns auch.
Aber wenn du sagst, das Warten auf die Revolution, die noch nicht stattgefunden hat, aber die dieses Projekt der französischen Revolution, der bürgerlichen Revolution weiterführt, das ist sehr vergleichbar, würde ich mal denken, mit unserer heutigen Situation, zumindest soweit es sich um emanzipatorisch, um linke Menschen handelt, warten die ja auch auf eine Revolution, die noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise auch wir erleben Revolution, revolutionäre Veränderungen, nicht in unserer Gesellschaft, die relativ stabil erscheint, aber in anderen Gesellschaften, die aber auch scheitern. Insofern hat es offenbar eine hohe Aktualität, was da im 19. Jahrhundert abgehandelt wurde.
Ja, das ist natürlich auch seltsam, ne, dass man sozusagen immer, dass man oft wartet auf die Revolution, obwohl das ja ist, was man sozusagen machen müsste. Aber das Problem ist natürlich, dass heute es so scheint, als ob kein Hebelpunkt oder kein Ansatzpunkt da zu sein scheint, an dem man ja ansetzen könnte. Und es ist halt nicht klar, an welchen Konfliktlinien vielleicht sozusagen eine neue revolutionäre Bewegung entsteht. Aber du hast schon recht, dass das aktuell ist. Und für mich scheint das besonders evident zu sein an einem Dichter, der auch in der Broschüre beschrieben wird, nämlich Hölderlin. Hölderlin hat ja einen Roman geschrieben, der heißt Hyperion, und der handelt auch gerade von einem Revolutionär, der in Zeiten, die nicht revolutionär sind, halt irgendwie versucht, an seinem Anspruch festzuhalten. Und ich denke, dass diese ganze Figur Hölderlin auch von diesem Umstand geprägt ist, weil das nämlich gerade jemand war, der sozusagen inspiriert war von dem, was er aus dem Bürgertum erfahren hatte, und auch inspiriert von der französischen Revolution und dem damit verbundenen Anspruch auf sozusagen wirklich allgemeine Emanzipation und Befreiung. Und nachdem das Bürgertum dann diesen Pathos fallen gelassen hat sich zur herrschenden Klasse konstituiert hat, da war Hölderlin so jemand, der nicht einfach diesen Pathos fallen lassen konnte, und er hat dann diesen Pathos zu einer Verneinung der bürgerlichen Wirklichkeit gemacht und hatte natürlich das Problem, dass zu dieser Zeit gerade in Deutschland die aufkommende Arbeiterbewegung noch gar nicht in Sicht war, und dementsprechend war das ein absolut sozusagen alleinstehender, deplatzierter Typ, der aber sozusagen trotzdem versucht hat, an seinem revolutionären Anspruch festzuhalten. Und da ist eben sozusagen der Hyperion, dieser Roman ist dann, denke ich, ein Dokument, aus dem man viel lernen kann, wenn man das heute vielleicht auch so sieht, dass man sozusagen den Willen zur Revolution behaupten kann, aber noch kein praktisches Betätigungsfeld gefunden hat, wo das so unmittelbar wirklich möglich zu sein scheint.
Du hast eben gesagt, viel lernen. Also ich kann für mich selber sagen, ich habe gestern viel gelernt, weil mir wahrscheinlich die Bildungsvoraussetzungen da teilweise gefehlt haben. Gerade weil du Hölderlin erwähnst. Ich wusste, dass es einen irgendwie schwäbischen Dichter gibt, der so heißt, und habe immer gedacht, der wäre relativ verstaubt. Aber jetzt habe ich ja gelernt, das ist anders. Und deswegen, wenn es andere Leute vielleicht auch noch ihr Spektrum, ihr Wissen erweitern wollen, Kunstspektakel Revolution, diesen Reader, den kriegt man sicherlich auch bei euch. Oder es gibt eine Internetseite, wo können sich Leute informieren?
Genau, es gibt einen Blog zur Veranstaltungsreihe, und der heißt spektakel.blogsport.de, und da kann man die einzelnen Broschüren anfordern.
spektakel.blogsport.de, da könnt ihr hinsurfen. Ich danke dir, Lukas.
Danke auch.